Ich komme zum Predigttext für heute und auch für den 31. Als ich bei der Predigtvorbereitung war, habe ich gemerkt, es wäre für einmal ein bisschen lang. Und da ich zwei Dienste hintereinander habe, die so kurz hintereinander folgen, glaube ich, können wir uns das auch merken. 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 9 möchte ich lesen. Meine Gedanken zu den Versen 1 bis 6 heute und dann die nächsten Verse am 31. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts, ich glaube, die Luther übersetzt Kinder des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, begleitet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Soweit. Ich habe Vers 10 noch mitgelesen. Wenn wir die Nachrichten auf allen Medienkanälen beobachten, finden wir ganz schnell, dass der sogenannte Jahresrückblick voll im Gange ist und auch der Versuch gemacht wird, in die Zukunft zu schauen. Wir waren unterwegs und dann kam im Radio einen kurzen Bericht. Ich habe erst mit einem halben Ohr hingehört, dann dachte ich, oh, das kannst du in der Predigt verwenden. Es gibt in Südhessen eine Stelle, die versuchen, wissenschaftlich zu analysieren, welche Wahrsager und welche Kartenleger das Jahr 24 richtig gedeutet haben, um dann darauf zu schließen, ob das Jahr 25 so wird, wie die sagen. Und ich dachte so bei mir, toll. Wir haben eine geschriebene Prophezeiung und da könnten sie auch mal nachgucken, was bisher eingetroffen ist und was nicht. Da kämen sie auf tolle Ergebnisse. Eine Trefferquote von 100%. Sie kommen nicht auf die 100%, weil man nicht unterscheidet, was ist schon gewesen und was kommt noch. Und ich stelle fest, dass die Sorgen der Menschen immer größer wird. Ich tue das immer so ein bisschen Angst ab, die Angst vor Kriegsgefahr. Bis ich eine Frau getroffen, die völlig panisch war und so geredet hat, als würden die Russen morgen in Frankfurt stehen. Also da war echte Angst da. Ich musste Mühe geben, nicht zu lächeln, weil die Angst ganz real ist. Aber da ist Ängste, die ich besser nachvollziehen kann. Wie wird das mit meinem Arbeitsplatz? Man merkt ja, die Wirtschaft ist ruiniert. Der grüne Deal funktioniert super, nur anders, wie man gedacht hat. Es wird alles grüne Landschaften, die Fabriken sind weg. Kann man Blumen drauf pflanzen. An die Arbeitsplätze hat man nicht gedacht. Jetzt komme ich aus der Stromindustrie, habt das vielleicht mitgekriegt. Die Dunkelflaute, wisst ihr, was das ist? Zweimal schon im Dezember. Die Dunkelflaute ist, es ist Nacht und es weht kein Wind. Wenn wir so stolz sind, dass wir 60% aus regenerativer Energie produzieren, sind schlagartig 60% der Energie in Deutschland weg. Unsere Nachbarn klatschen Beifall und wollen unseren Saft abdrehen. Das ist technisch nicht so einfach in Europa, da muss man Trenner einbauen, aber sie sind eifrig dabei. Wir haben es noch nicht erlebt, wie das ist, wenn der Strom abgeschaltet ist oder rausfliegt. Vielleicht hat euch mal einer, ich will nicht politisieren, aber trotzdem mal so ganz kurz Smart Metering angeboten. Da kann man Geld sparen, kriegt man da verkauft und so weiter. Smart Metering hat einen großen Vorteil für die Stromproduzenten. Sie können euch von außerhalb den Saft abdrehen. Und das hängt damit zusammen, dass wenn das Licht hier ausgeht, das heißt die Kraftwerke fliegen raus, weil sie selbst Eigenenergie brauchen, und dann kriegt man die Kraftwerke nicht mehr angefahren, weil die viele Megawatt Eigenleistung brauchen. Wenn alle ihr Licht anschalten und verzweifelt versuchen, wird es denn warm und das Heizöfchen aufdrehen, das elektrische und, und. Da muss man quasi trennen, damit man die Kraftwerke wieder hochkommt. Smart Metering. Also Smart ist ja, wo sind meine Englischspezialisten? Schick, schön. Bitte? Schlau. Fragt sich nur für wen. Smart. Also, wir wollen heute keine smarte Predigt hören, sondern wir wollen darüber nachdenken, was hat Gott uns gesagt über die Zukunft und wo sind wir zeitlich? Ich versuche eine zeitliche Einordnung zu machen. Am Ende dieses Jahres, damit wir nicht genauso viel Angst haben wie die Welt um uns herum. Denn, wir haben es gelesen, wir sind Söhne oder Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wenn wir kein Licht, keine Hoffnung in uns haben, hat sie niemand, Geschwister. Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn wir voller Angst sind, da brennt nichts. Und von der Theorie, und da komme ich jetzt wieder auf die Stromerzeugung, da brennt noch kein Licht. Da muss Energie da sein. Und die Energie, die kommt von oben. Von einer Kraftquelle, die niemals versiegt und die auch keine Dunkelflaute kennt. Das Problem, das wir in unserem Leben haben, ist, dass wir bei uns innerlich die Trenner schon eingebaut haben. Wir schalten uns von dieser Energie ab, wenn vor lauter Angst den Kopf in den Sand stecken. Und wenn wir nicht auf den blicken, der das alles vorausgesagt hat, und nicht auf den blicken, von dem die Kraft kommt. Ich predige das ganze Jahr eigentlich, das merkt ihr, im allergrößten Schwerpunkt zu Kinder Gottes. Ich möchte uns darauf vorbereiten und klar machen, dass Gott uns die Botschaft anvertraut hat. Aber die Botschaft hat nur Wirkung, wenn wir sie selbst glauben und selbst leben. Ich kann nicht von der Hoffnung, ich kann nicht von der Liebe, ich kann nicht von der Zuversicht reden, wenn ich selbst keine habe. Das kriegt jeder mit. Und wenn wir doch davon reden, sind wir fade für die Welt, weil sie merken, da ist ja eh keine Hoffnung da. Was will der mir eigentlich erzählen? Schon in den Abschnitten 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 wandelt sich der Apostel Paulus in seinem Brief endzeitlichen Fragen zu. Es gab in der Gemeinde zu Thessaloniki einige Probleme. Das eine war die Unzucht, das andere waren endzeitliche Fragen. Deutlich wird das, indem der Paulus in dem Abschnitt beginnt: Ihr selbst wisst ja genau, das heißt, ihr seid informiert, ihr kennt das ja. Und das ist umso erstaunlicher, als dass es sich um eine ganz, ganz junge Gemeinde handelt. Wir müssen uns das vorstellen. Der Paulus kommt nach Thessaloniki, fängt an zu predigen, da kommen Menschen zum Glauben und sofort redet er über Endzeit mit ihnen. Und das in einer heidenchristlichen Gemeinde. Er redet mit ihnen über Prophetie, er redet mit ihnen über die letzten Dinge. ich selbst neige ja dazu zu sagen, oh, wachs erst mal im Glauben und dann reden wir mal über andere Dinge, auch über Prophetie, weil auch da so viel Unsinn erzählt wird und geschrieben wird. Da muss man ein bisschen abwägen, vorsichtig sein, wie viel man sagt und den wahren biblischen Grund nicht verlassen, nicht spekulieren, keine Fantasie. Aber der Paulus, der geht dahin und erzählt ihnen, das wird in Zukunft sein. Wenn man jetzt sich die Gemeinde anschaut, die waren ja nicht reich, gehört zu den mazedonischen Gemeinden. Da war von Anfang an ganz viel Not da. Und er gibt ihnen ein Hoffnungsgut, indem er ihnen die Zukunft sagt. Und deswegen traue ich mich hier auch einige Sachen zu sagen. Und die wussten in Endzeitfragen mehr, wie mancher nach 30 oder 40 Jahren im Glauben weiß. Für den Apostel Paulus gehören solche Fragen ganz selbstverständlich zum Evangelium. Sie gehören zu den Unterweisungen, auch wenn die Gemeinde erst ein paar Wochen alt war. Bei den Thessalonichern war also von diesem prophetischen Blick in die Zukunft viele Dinge schon durch die ersten Dienste des Apostel Paulus bekannt. Und so kann er dort auch einsetzen und sagen, von den Zeiten und Stunden oder Zeiten und Zeitpunkten aber, liebe Brüder, ist nicht nötig, euch zu schreiben. Es gibt im Neuen Testament zwei verschiedene Worte für Zeit. Das eine Wort heißt Chronos, das kennen wir aus den Fremdwörtern wie Chronik oder Chronometer. Da geht es um die Zeit, die nacheinander oder hintereinander abläuft. Chronos bezeichnet die Zeit in ihrer Dauer, in ihrem Ablauf, in ihrem Fluss, in ihrem Dahingehen. Das andere Wort heißt Kairos. Hat nichts mit Kairo zu tun. Kairos meint nicht die Zeit in ihrem Dahinschreiten oder Gleiten, sondern in ihrem ganz bestimmten Fixpunkt, in ihrem Termin. Heute, wenn ihr meine Stimme hören werdet, das ist Kairos. Genug der Theologie. Hier in 1. Thessalonicher 5,1 kommen beide Worte vor. Es ist nicht nötig, sagt Paulus, euch von der Chronologie oder von dem Chroni und dem Kairo beides Mal Mehrzahl zu schreiben. Ihr wisst das ja schon. Mancher mag sagen, wir haben keinen heilsgeschichtlichen Fahrplan. Was ist mit diesem Satz gemeint? Er kann richtig, er kann falsch sein. Wenn gemeint ist, wir wissen nicht, was kommt, dann ist es eindeutig falsch. Wir wissen ganz genau durch Gottes Wort, was kommt. Wenn es aber bedeutet, wir wissen nicht Tag noch Stunde, dann ist es richtig. Nochmal was Grundsätzliches. Das Alte Testament hat Zahlen und Zeiten. Das Volk Israel hat Zahlen und Zeiten. Die Gemeinde des Neuen Testaments hat keine Zeiten. Schön, dass du da bist, Frederik. Hat keine Zeiten und Zahlen. Zeitpunkte wohl, aber keine Zeiten und keine Zahl. Beispiel, niemand kennt die Zahl der Gemeinde. Niemand. Man darf ja schlaue Bücher lesen und da gibt es einen Heiko Kimmer, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, einer von euch, vielleicht die in der evangelischen Kirche zu Hause waren oder sind, ein bekannter evangelischer Theologe, Pfarrer, woher? Natürlich Württemberger Landeskirche, ihr wisst meine Liebe zu den württembergischen Brüdern, der hat mal gesagt, hat viele Bücher und auch Bibelkommentare geschrieben, hat viel in Indien missioniert, der hat diesen Gedanken mal auf eine schöne Formel gebracht, die für mich so anschaulich ist, deswegen möchte ich es sagen. Wir haben keinen Stundenplan, aber einen Streckenplan. Wir haben keinen Stundenplan, aber einen Streckenplan. Wenn man etwa von Frankfurt nach München fahren will, dann gibt es einen Streckenplan, einen Streckenfahrplan. Und da fährt man nicht über Hamburg, Berlin nach München, obwohl das theoretisch möglich wäre, das wird aber keiner machen, sondern da geht es eher über Ulm nach München. Ne? Das ist der Streckenplan. Den haben wir. Der Fahrplan aber, der Stundenplan, ist etwas ganz anderes. Das betrifft die genaue Abfahrt- und Ankunftszeit und die Deutsche Bahn ist uns ja ein Beispiel dafür, dass das gerade nicht so klappt. Die Bibel lässt es weg im Neuen Testament. Also, wir haben einen Streckenplan. Wir wissen, wie wir von dieser Erde in die zukünftige Erde kommen. Wissen wir ganz genau. Wir wissen aber nicht, wann. Paulus zum Beispiel dachte lange, dass er zu Lebzeiten das noch erleben wird. So kann Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 2 schreiben, ihr selbst wisst ganz genau, wörtlich übersetzt, akribisch, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Also, nicht wann, sondern wie er kommt. Wie ein Dieb in der Nacht kommt er. Was wissen denn die Gläubigen ganz sicher, was die zukünftige Heilsgeschichte betrifft? Sie wissen ganz gewiss, dass der Herr wiederkommt. Das ist das Allererste und das ist das Allerwichtigste. Unsere Botschaft muss immer wieder lauten, der Herr kommt. Er kommt ganz gewiss, der Herr kommt. So wie das erste Kommen eine Zäsur war, so wird das zweite auch eine Zäsur sein. Da kommt er für seine Kinder in die Luft. Und so wird die dritte nochmal eine Zäsur sein, wenn er wiederkommt mit all seinen Heiligen. Ich weiß, viele reden nur von zwei Wiederkünften. Ich glaube, es ist tatsächlich getrennt. Der Herr kommt in die Luft, die Seien zu holen. Dann sind wir weg, dann wird es eine Weile dauern und dann kommt er mit all seinen Heiligen wieder. Sichtbar für alle. Das mag der eine oder anders anders sehen. Ich sehe es so. Also, Fakt ist aber, der Herr kommt. Es gibt in den prophetischen Worten manche Dinge, die schwer zu verstehen sind, wo es unter gläubigen Schriftauslegern keine einheitliche Erkenntnis gibt. Dazu gehört diese Aussage aber nicht. Ihr wisst sicher, dass der Tag des Herrn kommt, dass der Herr wiederkommt. Die Wiederkunft Christi ist kein fragliches. Sie ist eine der bestbezeugten Tatsachen im Neuen Testament. Es ist nichts Fragliches an ihr. Die Frage ist für uns wie damals für die Thessalonicher nicht, ob er wiederkommt, sondern was seinem Kommen vorausgeht. Und der Gedanke, der dann dazu führt, was für Gläubige wichtig ist. Wir haben eine solche Bewegung, die Endausläufe habe ich noch mitbekommen, nach dem verlorenen Krieg erlebt. In den 50er Jahren. Als Israel gegründet war, waren in den frommen Kirchen und Gemeinden der Ruf, der Herr kommt. Jetzt ist Israel gegründet, jetzt kommt der Herr. Und die Menschen waren total davon überzeugt, jetzt in der Generation kommt der Herr. Viele Kommentare, Brüder, Ausleger, kannst du da lesen. Die waren dann überzeugt, in dem Zeitpunkt jetzt am Ende der 50er Jahre kommt der Herr. Was hatte denn das für eine Auswirkung? Der verlorene Krieg und die Hoffnung, der Herr kommt. Die Kirchen und Gemeinden waren voll. Warum waren sie voll? Weil die Kinder Gottes diese Erwartungshaltung absolut kommuniziert haben. Und weil sie das überall erzählt haben, der Herr kommt. Und dann hat sich die Zeit hinausgezögert und die Schrift sagt, es ist Gnade, dass der Herr noch nicht gekommen ist, damit auch noch der Letzte hinzugetan werden kann. Und dann sind die Kinder Gottes wieder müde geworden. Und dann hat der Feind uns in Deutschland einen großen Reichtum geschenkt. Und auf einmal war nicht der Herr kommt, sondern die Miele-Waschmaschine kommt. Oder Bosch oder was auch immer. Also, dann kam auf einmal das Wirtschaftswunder. Da war das Wunder der vollen Kirchen ziemlich schnell wieder vorbei. Macht euch mal die Gedanken, wenn ihr Älteren habt es ja erlebt. Ihr wart ja dabei, die volle Buden. Die Erwartungshaltung, das Vibrieren. Fast jeder auf der Kanzel hat erzählt, Israel ist gegründet, jetzt kommt er. Der Herr kommt gewiss wieder, er kommt real und tatsächlich wieder. Das bedeutet, wir können von Herzen dafür dankbar sein, dass der Herr da ist, wo wir unsere Versammlung abhalten. Weil wir unter der Verheißung stehen, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, steht in Matthäus 18, 20. Aber das meint hier die Bibel nicht mit der Wiederkunft. Er wird so real wiederkommen, wie er zum ersten Mal real gekommen ist, als er 33 Jahre lang auf dieser Erde gelebt hat. Er kommt. Er kommt. Und wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Dieser Gedanke ist uns theoretisch in der Birne. Können wir es praktisch hier unten haben? Können wir das verstehen, was das bedeutet? Und ich möchte einen kleinen Einschub machen. Wenn der Herr jetzt zur Tür reinkommt, müssten wir uns schämen oder würden wir uns freuen? Ich würde sagen, beides, bei jedem von uns. Und noch ein zweites sagt uns der Vers 2, dass der Tag des Herrn, die Wiederkunft Jesu, kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das ist ja ein bekanntes Bild aus der Verkündigung Jesu. Matthäus 24, 42, 44. Der Herr kommt unerwartet, plötzlich wie ein Dieb in der Nacht. Dann aber folgt in einem Text eine ganz wichtige und überraschende Auslegung. Er sagt nämlich, ihr seid nicht von der Nacht, noch von der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Ei, Paulus, was sagst du denn da? Ich übersetze es mal ganz einfach. Die Welt wird vollständig überrascht sein, die Kinder Gottes nicht. Denn die Kinder Gottes sind nicht in der Nacht, sie sind Kinder des Lichts. Du bist ein Kind des Lichts und des Tages. Und nicht der Nacht. Du bist nicht unwissend wie die Welt. Du kannst es wissen, weil der Herr es dir gesagt hat. Ich komme. Ich komme. Wie kann das uns dann überraschen? Für euch, sagt Paulus, die ihr singt, betet, fleht, komm Herr Jesus, komme bald, beten wir das? Für euch kommt er nicht wie ein Dieb in der Nacht. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht für die Welt, die im Unglauben lebt. Und auch für eingeschlafene Kinder Gottes denken wir an die Jungfrauen. Aber doch nicht für die Gläubigen, die auf ihn warten. Ja, Herr Jesus, komme bald. Herr Jesus, komm bald. Ich erinnere mich an meine alten, geliebten Brüder. Da hat fast kein Gebet nicht genau so geendet. Herr Jesus, komm bald. Im Krieg zum Glauben gekommen, nach dem Krieg die erlebt, dass Israel wieder neu gegründet wurde zum Staat. Eine erfüllte Prophezeiung, voller Freude, der Herr kommt. Ich kenne mehr wie einen von denen, die fest davon überzeugt waren, sie werden entrückt. Und dann haben sie sich nicht aufs Sofa gesetzt und in die Glotze geguckt, sondern dann sind sie gerannt und sind jeden Sonntag woanders, haben gepredigt, haben gelehrt, haben Bibelstunden gehalten, hauptsächlich bei Kindern Gottes, um sie zu ermuntern, egal was wir jetzt hier sehen, der Herr kommt, der Herr kommt. Das war die Konsequenz. Der Herr kommt. Und nicht nur in Württemberg. Wir waren mal in Bad Marienberg in einer ganz kleinen Gemeinde. Und der Älteste dort, der war genauso, auch in den 50er Jahren zum Glauben, genauso geprägt. Das war mir eine Freude, wie ihr euch vorstellen könnt. Den Zungenschlag habe ich gehört, die Begeisterung, die Freude, das Festhalten, der Herr kommt bald. Und so kommt also der Herr für uns keineswegs wie ein Dieb in der Nacht, Wenn wir auf ihn warten, uns auf ihn einstellen, in der Heiligung leben, dann ist sein Kommen für uns nichts Unerwartetes und nichts Erschreckendes. Und wie kamen denn die Brüder drauf, dass der Herr bald kommt und ich der Überzeugung bin, dass das auch bald sein wird? Es gibt kein Zeichen, was nicht schon da ist. Es gibt in unserer Zeit, in der Endzeit, zwei gegenläufige Bewegungen. Die eine Bewegung wird hier in Vers 3 mit Wehen verglichen, mit den Wehen bei einer Geburt. Sie kommt unverhofft und können sehr schmerzhaft sein. So erfährt der Endzeitmensch Wehen, die über sie ihn kommt. Es sind katastrophale Vorgänge, über die auch der Herr Jesus in seinen Endzeitreden gesprochen hat. Matthäus 24, Lukas 21. Er zeigt dort, was seiner Wiederkunft vorausgeht. Dinge, die es schon immer in der Welt gab, wachsen sich in der Endzeit zu unerhörten Maßnahmen aus. Es gab schon immer Hunger in der Welt, aber heutzutage drohen Millionen zu verhungern. Es gab auch immer schon Kriege in dieser Welt. Aber die Ausmaße heutiger Kriege übertrifft alles frühere Dagewesen. Der Erste Weltkrieg hat 10 Millionen Tote gefordert, der Zweite waren es mehr als 50 Millionen. Krankheiten, Naturkatastrophen in unserer modernen Gesellschaft, denken wir an Corona. Wie die Fliegen sind sie gestorben in Norditalien. Die Panik kam ja nicht von ungefähr. Seuchen, Erdbeben, man sagt Tsunamis. 20 Jahre hat es sich gejährt. Tausende, 200.000 Menschen gestorben. Gucken wir doch mal hin. Unverhofft bricht Trieb aus. Der Hass wird immer größer. Wie kann man so voller Hass sein, sich in ein Auto zu setzen, über Magdeburger zu fahren, über 200 Menschen verletzen und dabei einige töten? Was muss in so einem Mensch vorgehen? Überrascht uns das? Das sind alles Zeichen der nahen Wiederkunft des Herrn. Sie gleichen Wehen, die, wie Paulus sagte, der Endzeitmensch überfallen wird, wie der Schmerz einer schwangeren Frau. Und man kann ihnen nicht entfliehen. Auch das ist typisch. Die Katastrophen geschehen global, weltweit. Die Luftverschmutzung und die Meeresverschmutzung und die Klimaveränderung betrifft alle, die wird doch nicht in Deutschland aufgehalten. Wir haben doch hier ein 2 oder 3 %-Ziel. Das ist lächerlich, wenn du auf der Weltkarte mal guckst, wie groß wir sind. Aber es betrifft alle. Und in einigen Ländern steht ihnen buchstäblich das Wasser bis zum Hals. Wir kriegen es nur nicht so richtig mit, weil das ein paar Inseln im Pazifik sind. Wenn New York zu Venedig werden würde, das hätten wir schon mitgekriegt. Aber brauchen wir da Angst zu haben? Ich nicht. Es sind für mich Wehen, dass der Herr bald wiederkommt. Es sind Warnzeichen. Denn auf der anderen Seite, es wurden noch niemals so viele Kinder Gottes verfolgt wie jetzt. Niemals war die Christenverfolgung so stark, so brutal, so allumfassend wie heute. Afrika, Asien, selbst wo Erweckungsbewegungen sind, selbst hier in Europa wird es immer schwieriger zu sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du biblisch fundierte Aussagen machst, stehst du vor Gericht. Und keiner sieht die Zusammenhänge. Und wenn sie die Kinder Gottes noch mehr verfolgen, werden noch mehr Katastrophen geben. Und die größte Katastrophe wird kommen dann, wenn der Herr die Seinen geholt hat. Denn dann ist das weg, was es aufhält, das Böse. Das alles sagt uns die Schrift. Das sagt nicht ich. Und wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Dann gibt es aber in derselben Endzeit noch eine gegenläufige Bewegung. Auf politischem Gebiet kommt es zu einer Situation, in der er sagt, es ist Frieden, hat keine Gefahr oder Frieden und Sicherheit. Wie passt das zusammen? Wie kann es dazu kommen? Satan bringt es fertig, eine satanisch begabte Führergestalt, den Antichristen, auf die Weltbühne auftreten zu lassen. Und wie macht er das? Wir wissen alle, die Menschen wissen, es kann nicht so weitergehen. Die Probleme sind für einen allein unlösbar und so schauen sich nach einem Retter um. Ihr glaubt es nicht? 6 Millionen Arbeitslose in Deutschland haben gereicht, um Adolf Hitler an die Macht zu bringen. 6 Millionen. Was meint ihr, was hier los ist, allein in Deutschland, wenn wir wieder diese Zahl haben? Manchmal gucke ich mir unsere Regierung an und denke, habt ihr von der Weimarer Republik nichts gelernt? Da ist der Ruf nach dem starken Führer. Und der ist diesmal nicht nur in Deutschland, der ist weltweit. Weltweit. Dieser Führer kann vorübergehend die Illusion wecken, wir kriegen die Dinge in den Griff. Merkel hat es mal probiert. Wenn wir uns anstrengen, dann können wir die schmelzenden Gletscher in Grönland zum Frieren bringen. Kennt ihr das Bild noch, wo sie da mit dem Schiff hingefahren ist? Eine ganz große Euphorie erfasst die Menschheit und man hört allenthalben die Losung Frieden und Sicherheit. Auf der einen Seite furchtbare Angst und auf der anderen Seite das trügerische Gefühl von Sicherheit, das der Antichrist den Menschen vermittelt. Und Paulus schreibt hier den Thessalonichen, ihr wisst ja, darüber haben wir ja geredet, die Wiederkunft Christi betrifft also Ungläubige auf Gläubige, auf völlig unterschiedliche Weise. Die einen schlafen, die anderen wachen. Die einen leben in der Finsternis, die anderen im Licht. Die einen fühlen sich sicher und die anderen sind bereit. Zu was gehörst du? Wir hatten hier ja schon Brüder und ich begegne ihnen in den verschiedenen Gemeinden öfter da, wo ich war und ich werde mittlerweile sehr, sehr deutlich, wie ihr mich kennt. Die lassen sich von dieser Sorge und der Angst anstecken. Die laufen dann gerade Älteste der Versammlung oder Prediger so mit gebeugtem Rücken, voller Angst und Sorgen auf das, was kommen mag. Und ich sage ihnen jedes Mal eigentlich nur ein Bibelvers. Und den aber streng. Wenn ihr das alles seht, erhebet eure Häupter, denn der Herr ist nahe herbeigekommen. Was macht denn ihr? Ihr guckt zum Boden. Ihr sollt nach oben gucken. Und ihr sollt eurer Versammlung ein Zeugnis sein. Nach so einem Gespräch stand einer mal auf, war aber auch der Einzige und hat gesagt, ich bedanke mich bei dir für die ernste Ermahnung. So kann man auch brüderlich damit umgehen. Geschwister, wenn ihr das alles seht, erhebt eure Häupter. Wir sind Kinder des Lichts und wir sind Kinder des Tages. Überrascht uns doch nichts. Nichts mit sächsischer Überraschung. Sondern der Herr hat es gesagt. Und wie wunderbar das ist zu sehen, der Herr sagt es und so geschieht es. Das festigt doch mein Glauben. Das macht mich doch gewiss, dass alles, was der Herr gesagt hat, kommen wird. Ich sprach am Anfang von erfüllter Prophetie. Das, was wir heute erleben, hat der Herr schon vor 2000 Jahren gesagt in Matthäus. Und wir wundern uns und machen mit bei der Angst. Wir schauen doch ganz anders auf die Zukunft. Ja, wir haben vielleicht Sorge um unseren Arbeitsplatz, aber sei gewiss, der das große Ganze in seiner Hand hat, der ist für dich Einzelner am Kreuz gestorben. Und der das ganze große Weltgeschehen beeinflusst und selbst Satans Macht dazu dienen muss, den Willen Gottes zum Ende zu bringen, der sorgt auch für dich. Sei nicht besorgt, er sorgt für dich. Und ich weiß, was Sorgen sind. Ich war 14 und hatte Sorge, was für einen Beruf soll ich lernen? Und ich hatte schon einige volle Highlights, wo ich durchgerauscht war beim Bewerbungsgespräch. Da mussten wir damals noch Tests schreiben. Ich war der Weltbeste, von hinten gezählt. Wie soll das werden? Ich wollte doch einen Beruf lernen. Einer hat mich genommen. Und das nicht aufgrund meiner Qualität, sondern Vitamin B. Kennt ihr Vitamin B? Beziehung. Eine. Und so ging das mein ganzes Leben lang weiter. Ich habe mir Sorgen und Sorgen gemacht und heute ist das Berufsleben rum und ich frage mich, hättest du die Zeit, die du dir Sorgen gemacht hast, besser für was anderes genutzt? Das kann man im Rückblick sagen, aber ich habe ja noch ein paar Sorgen. Wenn ich so meine Mama in der Einrichtung sehe, dann habe ich Sorge, ich könnte dort auch landen. Und da sagt der Herr mir auch, sorg dich um meine Sache, ich kümmere mich um deine. Und wenn ich will, dass du da zum Schluss auch in dem Zimmer sitzt und mich verkündest, dann sag ich dir, das ist das Beste, was dir passieren kann. Das ist der allerbeste Weg. Und hier ist Glaube. Hier ist Glaube gefragt. Glaub ich, dass der Herr mich in seine Hand hat und das Beste für mich will? Oder rede ich nur von Glauben? Glaube heißt Vertrauen. Je mehr man in der Welt die Unlösbarkeit der Probleme erkennt, desto stärker klebt man oder strebt man nach globalen Lösungen an. Die UNO ist so ein Versuch. Interessant ist dabei, dass die UNO ganz nebenbei mit zum größten Feind des Volkes Israel geworden ist. Und sie merken es noch nicht mal. Also Weltvereinigung hat immer etwas mit Gottesfeindschaft zu tun. Macht euch mal Gedanken über den Satz. Weltvereinigung hat immer was mit Feindschaft mit Gott zu tun. Das ging schon beim Turmbau zu Babel los, Kindergottesdienstmitarbeiter. Was wollten sie machen? Wir wollen zusammenbleiben, wir wollen einen Turm bauen und Gott erreichen. Und dann kam die Sprachverwirrung. Und diese Sprachverwirrung versucht man heute, dank AI, wieder aufzulösen. Brauchst dein Handy nur umzumachen. Die Raisa hat es erzählt, die saß beim Friseur und dann kriegt sie, unterhalten sich Französisch und kriegt mit, dass einer in Amerika dann mit der App versucht, das, was die in Französisch reden, ins Englische übersetzen zu lassen, weil sie mit zuhören will, was die reden. Wenn das im Kleinen so ist, wie viel mehr ist das im Großen? Und die Technik gibt es absolut her. Eine Supermacht wie USA kann es nicht lösen. Und deswegen gibt es Militärbündnisse wie die NATO und die kann es auch nicht lösen. Es bedarf weltweiter Zusammenarbeit unter dem Namen der Diplomatie. Und so kommen die Menschen zu der Überzeugung, wir brauchen nicht nur hier und da einen Friedensschluss, sondern einen Weltfrieden. Und diesen kann es aber nur geben, wenn es vorher zu einer Welteinheit kommt. Eine Welteinheit kann nur zustande kommen, wenn es auch eine Einheit in Finanzen und in Religionsfragen gibt. Sonst gibt es keine Einheit. Jetzt bin ich bei den Verschwörungstheoretikern. Aber nur mal, die einheitlichste Währung der Welt ist, nicht der Dollar, nicht der Yen, nennt sich Bitcoin und keiner hat Kontrolle drauf. Und ist eine reine Fantasiewährung. Ist auf dem Rechner, auf einer Festplatte. Festplatte weg, Bitcoin weg. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber mit dem Bitcoin kannst du weltweit bezahlen. Ohne, dass es irgendeiner kontrollieren kann. Weltwährung. Ob es die dann letzten Endes ist, weiß ich nicht. Und jetzt komme ich zur Weltreligion. Auf dem Weg dahin gab es ein entscheidendes Datum. Das war das Jahr 1986. Da hat der damalige Papst 200 Religionsführer der Welt zu einem interreligiösen Gespräch nach Assisi eingeladen und sie kamen auch. Alle großen Weltreligionen waren durch ihre führenden Häupter vertreten. Da war sowohl der Papst anwesend als auch der Dalai Lama und Die Islamvertreter waren da und die Hindus und. Sie waren freundschaftlich beisammen und es hieß, wir haben die gleichen Ziele, wir haben den gleichen Gott. So weit sind wir schon. So weit sind wir schon. Welteinheit, Weltfrieden, Weltreligion. Gottes Reaktion möchte ich aus dem Artikel in der katholischen Zeitung lesen. Am 26. September 1997 erschütterten zwei Beben Assisi. Und ein Franzisanermönch berichtet, übrigens diese Kapelle, wo die sich getroffen hat, ist vom heiligen Franz von Assisi gewesen oder ist es immer noch. Der heutige Papst ist auch Franziskaner, also waren sie persönlich betroffen, dass diese Kapelle es gekriegt hat. Der berichtet. Und dann plötzlich dieses Gebrüll. Es schien, als würde jemand die Basilika vom Boden hochreißen. Nicht ich, der Franziskanermönch. Ich wollte instinktiv nach draußen rennen, aber der Hausmeister packte mich mit der Hand und drückte mich an die Wand. Das war die Rettung. Denn zuerst hatten wir direkt vor dem Altar gestanden und jetzt sah ich, wie sich über dem Altar das Gewölbe öffnete. Das ist ein Bild für den Himmel in der katholischen Kirche. Die herabregnenden Trümmer erwischten uns ein wenig an Schulter und Waden. Dann wurde es dunkel, es herrschte eine gespenstige Stille. Ich dachte, ich würde im Staub ersticken. Wir standen mitten im Schutt in dem eingestürzten Fresken. Da hat Gott in der Basilika diesen Himmel über dem Altar einstürzen lassen. Da war die heilige Flamme bestimmt aus. Verstanden hat die Welt und auch die Kirche nichts. Doch wir dürfen verstehen. Aus Offenbarung 13 wissen wir, wohin die Weltentwicklung läuft. Offenbarung 13, 8 und 9. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, im Buch des Lebens des geschlachten Lammes von grundlegender Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wundere ich mich? Nein. Ich freue mich nicht, dass die Welt diesen Weg geht, aber ich freue mich, dass die Prophezeiung stimmt. Es macht mein Glauben zuversichtlich. Ich brauche keine in Südhessen, die Wahrsager und Kartenleger analysiert. Den Kram brauche ich nicht. Ich hoffe, ihr lest nicht in irgendeiner Zeitung euer Horoskop. Wenn ihr das tut, nehmt die Zeitung und haut sie euch aufs Hirn. Lest die Bibel, da steht drin, was der Herr sagt. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Wir dürfen vorbereitet sein und dürfen uns freuen, denn nichts und niemand wird unseren Herrn aufhalten. Seht ihr ein wunderbares Bild, ich weiß nicht, ob ich es am Dienstag nochmal sage, ist das eines Kapitäns, der seinen Gästen, bevor sie am Ufer losschippern, sagt, übrigens am Zielhafen, da gibt es Turbulenzen, da sind Strudel im Wasser, da wird es nochmal richtig wild und stürmisch. Aber macht euch keine Sorgen, ich kenne mich aus. Und dann fährst du übers Wasser und dann kommst du am Ziel an, es ist strudelig und es ist stürmisch und das Schiff, das schaukelt wild hin und her. Die Passagiere sitzen ruhig und gelassen da, denn sie wissen, der Kapitän kennt sich aus. So ist unser Gott. Alles geplant, alles gesagt. Wir wissen, wo wir stehen. Und wenn wir nächstes Jahr mal wieder Angst kriegen sollten, das kommt immer wieder, dann wollen wir unseren Kopf hochheben, den Herrn Jesus anschauen. Denn das, was er zusagt, hält er gewiss. Und er verliert nicht die Kontrolle, weltweit nicht. Und bei dir persönlich auch nicht. Das wünsche ich uns allen für das nächste Jahr. Und weil es noch nicht genug ist, lese ich euch noch das vor, was der Paulus den Thessalonischen antwortet in Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht im Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden auferstehen, zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in Wolken dem Himmel entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Wo wirst du sein? Wo wirst du sein? Alle Zeit beim Herrn. Das ist das Ziel. Wir sprachen von der Strecke und dem Ziel. Das Ziel ist der Herr. Und das alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit bei ihm sein. Amen.